Radio Dreieckland Freiburg, 102,3 Megahertz. Ihr hört gerade den Kultursender. Das war es eben zu Judith, zu der Inszenierung des Freiburger Stadttheaters. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust gemacht, euch die Vorstellung anzuschauen. Es wird am kommenden Samstag zum letzten Mal aufgeführt, wenn es nicht verlängert wird. Und wir können das Stück nur empfehlen. Es ist, also meiner Meinung nach, ist es das beste Stück, was ich hier in Freiburg jemals gesehen habe. Jetzt zu einem anderen Stück in diesem Freiburger Stadttheater, zu Sit Venia Verbo, Seinsvergessenheit. Es ist das neueste Stück von dem Franzosen Michel Deutsch, geschrieben Michel Deutsch. und worum es daran geht, werdet ihr gleich hören in der nächsten halben Stunde. Es beginnt mit einem Zitat von Heidegger.
Je mehr aber nun die meisten Menschen im Alltag dem jeweiligen Anschein und den geläufigen Ansichten über das Seiende anheimfallen und darin sich wohlfühlen und so sich bestätigt finden, umso mehr verbirgt sich ihnen das Sein. Denn die Folge dieser Verbergung des Seins ist bei den Menschen, dass sie von der befallen werden, von jener Verbergung des Seins, die den Anschein erweckt, als gäbe es dergleichen wie Sein nicht. Wir übersetzen das griechische Wort mit Vergessen, wobei Vergessen metaphysisch, nicht psychologisch zu denken ist. Die meisten versinken in der Seinsvergessenheit, obwohl sie ja, weil sie ständig nur bei dem Nächstbegegnenden sich umtun. Denn dieses ist nicht das Seiende, sondern nur das, von dem wir jetzt sagen, nein, von dem wir jetzt so sagen, es sei. Ich wiederhole. Denn dieses ist nicht das Seiende, sondern nur das, von dem wir jetzt so sagen, es sei. Was uns hier und jetzt so und anders als dieses und jenes jeweilig angeht und in Anspruch nimmt, ist, sofern es überhaupt ist, nur ein eine Angleichung an das Sein. Es ist nur ein Anschein des Seins. Aber diejenigen, die in die Seinsvergessenheit verfallen bleiben, wissen nicht einmal von diesem Anschein als Anschein.
Und aus diesem Grund hat man mich wohl zum Latrineneimer verdammt. Ihnen wäre wohl lieber gewesen, dass ich mich opfere, dass ich daran verrecke. Das, ja, das hätten Sie gelten lassen können. Ein verkommener Held, aber doch Held immerhin. Aber dass ich schweige. Ich lade Sie dazu ein, verehrter Herr Lerner, gemeinsam mit mir im Latrineneimer herumzuwarten. Großartige Idee. Den Gipfelstürmer dazu verurteilen, auf dem Scheißeimer zu hocken. Fantastische Idee.
Ja, ja, der große Gipfelstürmer, der sich auf die Leichenberge schwingt, der über den blutigen Trümmern Europas seine Kunststückchen treibt. Glückwunsch, Meister, ob Sie es wollen oder nicht. Immer kommt der Augenblick, an dem meine Überzeugung auf den Plan tritt. Auf denn, großer Mann, machen Sie nur weiter. Ihr System ist reif. Immer so weiter.
Wir lasen aus Martin Heidegger, Nietzsche, erster Band, Pullinger 1984, Seite 225 und einen kurzen Dialogausschnitt aus dem Theaterstück Sit Venia Verbo von Michel Deutsch.
Sit Venia Verbo heißt das 1988 in Paris erschienene Theaterstück des französischen Schriftstellers und Theatermanns Michel Deutsch. Sit Venia Verbo, was so viel heißen will wie »Wenn es erlaubt ist zu sagen«, bekam in der deutschen Fassung vom Freiburger Dramaturgen den Untertitel Seinsvergessenheit verpasst. Auch ohne diesen Hinweis wäre dem Zuschauer oder Leser kaum verborgen geblieben, dass die im Stück Meister genannte Figur neben Zügen Hamsuns und Benz hauptsächlich die Heideggers trägt. Dies ist umso weniger erstaunlich, wenn man erfährt, dass Michel Deutsch das Stück in Zusammenarbeit mit dem französischen Philosophen Philippe Lacoulabart schrieb. Lacoulabart publizierte 1987 das Buch La Fiction du Politique, wo er sich ausführlich und mehr philosophisch als historisch mit der Frage Heidegger und der Nationalsozialismus beschäftigt. Ort der Handlung des Theaterstücks, die kaum eine Handlung genannt werden kann, ist eine Theaterbühne, wo allerdings nicht vor applaudierendes Publikum gespielt wird. Das Theater im Nachkriegsdeutschland ist zur Gefängniszelle umfunktioniert. Festgehalten wird dort der alte Meister. In Gedanken schreitet er mit Riesenschritten und nizianischem Gestus von Gipfel zu Gipfel der Schweizer Alpen. In Wirklichkeit, das heißt auf der Bühne, beschäftigt ihn sein Scheißeimer. Versorgt wird er von Frau Gottlieb, die sich um Nahrung und Heizung kümmert und ein tagebuchartiges Protokoll seines Verhaltens zu führen hat. Lerner, die dritte Figur, ist ehemaliger Schüler von Meister, war gezwungen aus Deutschland zu emigrieren und kommt als Soldat der amerikanischen Truppen wieder zurück. In beiden Rollen, als ehemaliger Schüler und als entnazifizierender Besatzungsoffizier, tritt er dem alten Meister gegenüber, der sich in endlosen Abgehobenheiten ergeht, ohne je zu antworten.
Mir ging es so. Bis zum Schluss haben mich die langwierigen, unklaren Monologe des Heidegger alias Erwin Meister gelangweilt und geärgert. Auf der einen Seite nachdenkend darüber, was der Meister denn nun wieder gemeint haben könnte, auf der anderen Seite mich darüber ärgernd, dass der Autor ihn nie etwas Klares sagen lässt, mit dem er etwas anfangen könnte, dass er ihn nie Stellung beziehen lässt, und sei es die der Nichtstellungnahme. Erst am Schluss durchschaute ich, dass dieser öde Diskurs des Autors Absicht war. Ich bin regelrecht auf ihn hereingefallen. Erst am Schluss erkannte ich, dass ich das ganze Stück über an der Nase herumgeführt worden bin, als nämlich des Meisters Schüler Lerner das letzte Mal das Wort ergriff und, wütend und enttäuscht, dem Meister genau das sagte, was ich ihm am liebsten auch gesagt hätte, nämlich, er habe die ganze Zeit über auf ein Wort, auf ein einziges Wort seinerseits gewartet, angesichts der Ausrottungen im Namen des Nationalsozialismus.
Er hat dieses Wort nicht gehört und weiß, dass dies kein Einzelfall ist, sondern in Tausenden von Gesprächen wiederholt werden wird.
Wissen Sie, was heute los ist in Deutschland? Die Alten haben Angst vor den Jungen.
Statt ihm
mit dem amerikanischen Colt das Hirn in die Luft zu jagen,
wird der junge Offizier dem alten Meister im Namen der neuen Demokratie einen Anwalt besorgen. In der letzten Szene öffnet sich das Gefängnis, der Vorhang im Theater geht hoch. Das Spiel kann weitergehen. Zwei Jahre nach Kriegsende schreibt Marcuse, der 1934 emigrierte, an seinen ehemaligen Lehrer Heidegger.
Sie haben mir gesagt, dass Sie sich seit 1934 völlig von dem Nazi-Regime dissoziiert haben, dass Sie in Ihren Vorlesungen außerordentlich kritische Bemerkungen gemacht haben und dass Sie von der Gestapo überwacht wurden. Ich will nicht an Ihren Worten zweifeln, aber die Tatsache bleibt bestehen, dass Sie sich 1933-34 so stark mit dem Regime identifiziert haben, dass Sie heute noch in den Augen vieler als einer der unbedingtesten geistigen Stützen des Regimes gelten. Ihre eigenen Reden, Schriften und Handlungen aus dieser Zeit sind der Beweis. Sie haben sie niemals öffentlich widerrufen, auch nicht nach 1945. Sie haben niemals öffentlich erklärt, dass Sie zu anderen Ergebnissen gekommen sind als denen, die Sie 1933-34 ausgesprochen und in Ihren Handlungen verwirklicht haben. Sie sind nach 1934 in Deutschland geblieben, obwohl Sie überall im Ausland eine Wirkungsstätte gefunden hätten. Sie haben keine einzige der Taten und Ideologien des Regimes öffentlich denunziert. Unter diesen Umständen sind Sie auch heute noch mit dem Nazi-Regime identifiziert. Viele von uns haben lange auf ein Wort von Ihnen gewartet. Ein Wort, das Sie klar und endgültig von dieser Identifizierung befreien würde. Ein Wort, das Ihre wirkliche, heutige Einstellung zu dem, was geschehen ist, ausdrückt. Sie haben ein solches Wort nicht gesprochen. Ich und sehr viele andere haben Sie als Philosophen verehrt und unendlich viel von Ihnen gelernt. Aber wir können die Trennung zwischen dem Philosophen und dem Menschen Heidegger nicht machen. Sie widerspricht Ihrer eigenen Philosophie. Ein Philosoph kann sich im Politischen täuschen. Dann wird er sein Irrtum offen darlegen. Aber er kann sich nicht täuschen über ein Regime, das Millionen von Juden umgebracht hat, bloß weil sie Juden waren, das den Terror zum Normalzustand gemacht hat und alles, was je wirklich mit dem Begriff Geist und Freiheit und Wahrheit verbunden war, in sein blutiges Gegenteil verkehrt hat.
Ein halbes Jahr später, am 20. Januar 1948, antwortet Heidegger an Marcuse.
Wenn ich Ihren Brief entnehme, dass es Ihnen ernst ist mit einer richtigen Beurteilung meiner Arbeit und meiner Person, so zeigt mir gerade Ihr Schreiben, wie schwer ein Gespräch mit Menschen ist, die seit 1933 nicht mehr in Deutschland waren und die den Beginn der nationalsozialistischen Bewegung von ihrem Ende aus beurteilen. Zu den Hauptpunkten Ihrer Briefe möchte ich Folgendes sagen. Erstens, zu 1933. Ich erwartete vom Nationalsozialismus eine geistige Erneuerung des ganzen Lebens, eine Aussöhnung sozialer Gegensätze und eine Rettung des abendländischen Daseins vor den Gefahren des Kommunismus. Diese Gedanken wurden ausgesprochen in meiner Rektoratsrede. Haben Sie diese ganz gelesen? In einem Vortrag über das Wesen der Wissenschaft und in zwei Ansprachen an die Dozenten und Studenten der hiesigen Universität. Dazu kam noch ein Wahlaufruf von ca. 25 bis 30 Zeilen, veröffentlicht in der hiesigen Studentenzeitung. Einige Sätze darin sehe ich heute als Entgleisung an. Das ist alles. Zweitens. 1934 erkannte ich meinen politischen Irrtum, legte unter Protest gegenüber Staat und Partei mein Rektorat nieder. Dass man ersteres propagandistisch im In- und Ausland ausnutzte, zweiteres aber ebenso propagandistisch verschwieg, kam mir nicht zur Kenntnis und kann mir nicht zur Last gelegt werden. Drittens. Sie haben völlig recht, dass ein öffentliches, allen verständliches Gegenbekenntnis von mir fehlt. Es hätte mich ans Messer geliefert und die Familie mit. Jaspers sagte dazu, dass wir leben, ist unsere Schuld. Viertens. Ich habe in meinen Vorlesungen und Übungen von 1934 bis 1944 einen so eindeutigen Standpunkt eingenommen, dass von denen, die meine Schüler waren, keiner der Nazi-Ideologie verfiel. Meine Arbeiten aus dieser Zeit werden, wenn sie einmal erscheinen, dafür zeugen. Fünftens. Ein Bekenntnis nach 1945 war mir unmöglich, weil die Nazi-Anhänger in der widerlichsten Weise ihren Gesinnungswechsel bekundeten, ich aber mit ihnen nichts gemein hatte. Sechstens. Zu den schweren, berechtigten Vorwürfen, die Sie aussprechen, über ein Regime, das Millionen von Juden umgebracht hat, das den Terror zum Normalzustand gemacht hat und alles, was ja wirklich mit dem Begriff Geist und Freiheit und Wahrheit verbunden war, in sein Gegenteil verkehrt hat, Zitat von Ihnen, kann ich nur hinzufügen, dass statt Anführungszeichen Juden, Anführungszeichen Ostdeutsche zu stehen hat. Und dann genauso gilt für einen der Alliierten mit dem Unterschied, dass alles, was seit 1945 geschieht, der Weltöffentlichkeit bekannt ist, während der blutige Terror der Nazis vor dem deutschen Volk tatsächlich geheim gehalten worden ist. Am 13. Mai 1948 antwortet Marcuse wieder.
Ich wusste lange nicht, ob ich Ihren Brief vom 20.01. beantworten sollte. Sie haben recht. Ein Gespräch mit Menschen, die seit 1933 nicht mehr in Deutschland waren, ist offenbar sehr schwer. Nur glaube ich, dass der Grund dafür nicht in unserer Unkenntnis der deutschen Verhältnisse unter dem Nazismus zu suchen ist, denn wir haben diese Verhältnisse sehr genau gekannt. Vielleicht sogar besser als die Menschen in Deutschland. Die Schwierigkeit des Gesprächs scheint vielmehr darin zu liegen, dass die Menschen in Deutschland einer totalen Pervertierung aller Begriffe und Gefühle ausgesetzt waren, die sehr viele nur zu bereitwillig hinnahmen. Anders ist es nicht zu erklären, dass sie, der wie kein anderer die abendländische Philosophie zu verstehen vermochte, im Narzissmus eine geistige Erneuerung des ganzen Lebens, eine Rettung des abendländischen Daseins von den Gefahren des Kommunismus sehen konnten, der doch selbst ein wesentlicher Bestandteil dieses Daseins ist. Aber nur auf einen Abschnitt Ihres Briefes möchte ich eingehen, weil mein Schweigen vielleicht als Eingeständnis ausgelegt werden könnte. Sie schreiben, dass alles, was ich über die Ausrottung der Juden sagte, genauso für die Alliierten gilt, wenn statt Juden Ostdeutsche steht. Stehen Sie nicht mit diesem Satz außerhalb der Dimension, in der überhaupt noch ein Gespräch zwischen Menschen möglich ist, außerhalb des Logos? Denn nur völlig außerhalb dieser logischen Dimension ist es möglich, ein Gespräch dadurch zu erklären, auszugleichen, zu begreifen, dass andere so etwas ja auch getan hätten. Auf der Basis Ihres Arguments hätten die Alliierten Auschwitz und Buchenwald mit allem, was darin vorging, für jene Ostdeutschen und die Nazis beibehalten sollen. Dann wäre die Rechnung in Ordnung. Wenn aber der Unterschied zwischen Unmenschlichkeit und Menschlichkeit auf diese Unterlassung reduziert ist, dann ist dies die weltgeschichtliche Schuld des Nazisystems, das der Welt vordemonstriert hat, was man nach über 2000 Jahren abendländischen Daseins mit dem Menschen machen kann. Es sieht so aus, als ob die Saat auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Vielleicht erleben wir noch die Vollendung dessen, was 1933 begonnen wurde. Ob Sie sie wieder als Erneuerung ansprechen werden, weiß ich nicht.
In dem Theaterstück von Michel Dütsch erscheint der Herr Lerner widersprüchlich. Dem Meister gegenüber hat er ein selbstbewusstes, starkes Auftreten. Er macht den Eindruck eines innerlich gefestigten Menschen, der sich nicht leicht unterbuttern lässt. Was er dem Publikum jedoch erzählt, ist etwas anderes. Als er nach Kriegsende aus dem Exil nach Deutschland zurückkehrte, war er tief verunsichert. Nach monatelangen schlaflosen Nächten fürchtete er sich jetzt, den Meister wiederzusehen. Er litt unter dem zwiespältigen Wissen, den Meister als Mittäter wiederzusehen, und der Hoffnung zugleich, dass er jetzt die Wahrheit erfahren würde, dass der Meister ihm erklären würde, wie es zu dem gekommen ist, was geschehen ist.
Aber ich wusste auch, dass ich mich vor allem dafür fürchtete, Erwin Meister wiederzusehen, denjenigen, dessen einzigartiges Denken eine völlige Umwälzung meines Lebens bewirkt hatte, dessen Freundschaft ich hatte gewinnen können, dessen Assistent ich gewesen war und für den ich eine Zuneigung empfand wie nur der Sohn für den Vater. Ich wollte hören, was er mir über das tausendjährige Reich und seine Barbarei sagen würde. Alles zitterte in mir und war zugleich ergriffen, meine Nerven waren überreizt und wahnsinnig war ich vor Wut. Ich wollte ihn an die Wand knallen, den großen Denker, die Salve seiner Hinrichtung leiten. Ich musste unbedingt wissen. Ich wollte verstehen, dafür hatte ich gekämpft. Die Kehle war mir wie zugeschnürt und meine Hände bebten, als ich mit meinem Jeep vor dem Hause hielt, das Meister im besseren Viertel der Vorstadt bewohnte.
Lerners schlaflose Nächte kamen nicht von ungefähr. Der Meister war nicht nur Lerners Lehrer, er war eine Vaterfigur. Er hatte ihn Freund genannt. Er war eine Art Über-Ich, ein Mensch, mit dem er sich voll und ganz identifizierte. Diese Identifikation ist nun, wo der Meister sich als Mittäter entpuppte, der auch jetzt noch angesichts der voll enthüllten Verbrechen schwieg, diese Identifikationsmöglichkeit ist nun zusammengebrochen. Meister und Lerner gehen getrennte Wege. Lerner überlebt den Zusammenbruch nicht. Er macht 5 Jahre nach Kriegsende Selbstmord. Meister erhält 2 Jahre später wieder einen Lehrauftrag.
Die Aggressivität Lerners, die sich im Stück mehrmals gegenüber Meister und auch gegenüber anderen entlädt, war eines der Themen, die auf einer Diskussion aufkamen. Das ist ein Gesprächskreis, der einen Tag nach der Premiere am 14.12. im Theatercafé stattfand. Michel Dütsch, der Autor des Stücks, war selber da und auch der Dramaturg. Und von Diskussionsteilnehmern wurde dann die Frage gestellt bzw. diskutiert, ob diese aggressiven Verhaltensweisen des Lerner zu parallelisieren sind mit faschistischen Foltermethoden. Ein Teil aus dieser Diskussion blenden wir jetzt ein.
Also, da habe ich ein kleines Problem. Ich habe gefunden, gestern Abend, der Lerner war nicht wütend.
Das war der Kommentar des Autors Michel Dütsch zu der Inszenierung der Person des Lerners.
der Schauspieler dieser Figur sagt dazu?
Jetzt ist frappierend, dass ein Mensch dazu fähig ist. Genau wie ein Mensch vielleicht ruhig da sitzt und irgendwann seinem Gegenüber voll eine in die Fresse haut. Und man fragt sich, woher kommt das?
Zu diesem Problem der Aggressivität des Lerners hat ein anderer Diskussionsteilnehmer Folgendes zu sagen.
Aber die Reaktionen sind eigentlich, dass eigentlich Lerner eine verkappte faschistoide Figur ist. Ne? Nicht der Meister, denn er bedroht Meister mit der Pistole, er stellt ihn in die Rolle eines hilflosen Angeklagten und bedroht die Frau, die völlig unschuldige Frau im Keller, nimmt sich hinterher immer zurück, weil sein Intellekt offenbar ihm dann moralische Vorschriften macht und ihm das untersagt. Aber zunächst seine Reaktion ist immer unendlich aggressiv.
Der Dramaturg dieses Stück schließt sich dieser Meinung an.
Aber die Versuchsanordnung in diesem Stück, also das denke ich, das muss man festhalten, ist eine, dass das Verlies des Meister im Grunde genommen den Folterkammern der KZ-Schergen auf irgendeine Weise sublim nachgebildet ist.
Der Autor des Stücks ist damit nicht einverstanden. Er sieht in Lerner keine faschistoiden Tendenzen. Und auch das Gefängnis würde er nicht als einen Gestapo-Keller bezeichnen. Außerdem betont er, dass die Frau Gottlieb, die für Meister zu sorgen hat und ihm auch das Essen bringt, schließlich in einer Hungerzeit, alles andere ist als ein SS-Scherge.
Und also ich glaube, ich bin später geboren, aber ich glaube 1945 haben die meisten Deutsche in einem Keller gelebt. Und wenn die Frau Gottlieb, also dem Meister, drei Kartoffeln gibt, sagt sie, nicht alle haben drei Kartoffeln wie sie. Ich meine, das ist nicht so inhuman, sondern was dem Meister geschieht.
Ich glaube, das hat Autor Michel Dütsch nicht erwartet. Hier merkt man vielleicht doch, dass das Stück ein französisches Stück ist, dass Franzosen vielleicht in dieser Beziehung zumindest mit Aggression besser umgehen können oder zumindest anders umgehen können als die Deutschen. Hier wird der Versuch gemacht, dem doch Antifaschisten Herrn Lerner vielleicht doch faschistoide Tendenzen unterzujubeln. Zu welchem Zweck? Vielleicht sollen doch die eigentlichen Faschisten von ihrer Schuld bereinigt werden. Vielleicht ist ihre Schuld nicht ganz so groß, wenn die Antifaschisten auch Faschisten sind. Michel Dütsch hat jedenfalls den Lerner nicht so angelegt, dass er irgendwelche faschistoiden Tendenzen proklamieren soll oder ausdrücken soll. Und ebenfalls Frau Gottlieb, die Dritte im Bunde, macht die Haftbedingungen von Herrn Meister eigentlich nur noch humaner.
Frau Gottlieb, um die 40. Das ist das Einzige, was der Leser als Personenbeschreibung zunächst erfährt. Später hört man von einem Mann im Krieg und sogar einem Sohn, der als Kriegsgefangener in Sibirien ist. Sie sei zwangsweise eingezogen worden, sagt sie, um auf den Meister in seiner Gefängniszelle aufzupassen und ihn zu versorgen. Eine gewisse Vertraulichkeit habe sich eingestellt und sie habe von ihrer Familie erzählt. Danach stellt sie dann enttäuscht fest, dieser Mann ist vielleicht ein großer Denker, das kann ich nicht beurteilen, aber er hat ganz gewiss kein Herz. Die Stimme des Volkes? Ob Philosoph mit oder ohne Herz, die gute Frau kümmert sich auf jeden Fall rührend um den Alten. Sie treibt in Hungerszeiten Kartoffeln auf und heizt den Ofen und unterhält sich sogar mit ihm. Die thrakische Magd bei Platon hat sich kaputt gelacht, als der Philosoph vor lauter Sternguckerei und Weltfremdheit in den Brunnen purzelt. Frau Gottlieb, um 40, verheiratet, ein Sohn in russischer Kriegsgefangenschaft, hält den Philosophen zwar für einen Heuchler und senilen Schwätzer, lachen kann die moderne Magd aber nicht mehr, sondern geflissentlich sorgt sie trotz allem fürs Nötigste. Weihnachten 45 bekommt Meister sogar Zigaretten und eine Orange. Was für ein Luxus. Und liebe Kinderlein bringen ihm ein Ständchen. Ist die warmherzige Art der leitenden Frau aus dem Volk, die so zeigt, dass sie verzeihen kann? Oder ist spießbürgerliche Konvention auf dem besten Weg in den bundesrepublikanischen Weihnachtsrausch? Oder lässt sich das womöglich gar nicht so gut auseinanderhalten?
das war's heute mit Kultur. Der zweite Teil der Sendung über das Theaterstück Sitifinia Verbo wird nochmal am 3. Januar wiederholt. Die Premiere war